und ich hoffe, dass es auch dank dieser jetzigen Krise, dass es mehr Leute gibt, die verwachen. Also für mich ist der ganze Einsatz eine Prävention, damit ich nicht in eine Depression fliege, sondern Therapie gegen Ohnmacht. Wir Frauen in den 70er Jahren haben das Leben lang gekämpft, für dass wir gehört werden und dass unsere Aussagen auch etwas gelten. Und jetzt ist es plötzlich so.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Pia Hollenstein. Sie ist eine Klimaseniorin, eine von 3'300, die es mittlerweile gibt in der Schweiz. Und sie hat vor 10 Jahren Klimaseniorinnen als Verein mitgegründet, in der Zusammenarbeit mit Greenpeace. Klimaseniorinnen haben die Schweiz angeklagt, dass das Land in Sachen Klimaschutz zu wenig macht für die Sicherheit von älteren Frauen. In heissen Sommer, und der Sommer 2026, den Bericht alle ihr gehört, in heissen Sommer sterben besonders viele ältere Menschen an den Folgen der Hitze und am stärksten betroffen sind eben ältere Frauen, das zeigen die Studien. Die Schweizer Gerichte haben die Klage dann aber abgelehnt, bis zum Bundesgericht hoch, sodass Klimaseniorinnen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Straßburg gegangen sind und dort Recht bekommen haben. Seither sind Klimaziele ein Menschenrecht. Und so ein Urteil hat es noch nie gegeben, hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Und jetzt ist oder wäre die Schweiz dazu verpflichtet, die Bevölkerung von den Folgen der Klimakrise zu schützen. Das ist ein Gespräch mit einer 76-jährigen Seniorin, die schon ein volles Leben gelebt hat. Sie war Pflegefachfrau, Berufsschullehrerin, Nationalrätin und übernimmt immer noch mit voller Energie und grosser Überzeugung Verantwortung für eine bessere Zukunft der nächsten Generationen. Ich wünsche euch ein gutes Eintauchen ins Leben und ins Engagement von der Klimaseniorin Pia Hollenstein. Wo Sie reingekommen sind, Frau Hollenstein, wo wir uns vorher begrüßt haben, hat sie gesagt, es ist eigentlich noch schön, dass man als Seniorin noch ab und zu mal so einen Auftritt hat und ab und zu noch gefragt wird.
Es ist nicht so selbstverständlich, dass ältere Menschen, sei es Frauen oder Männer, überhaupt noch gefragt sind. Und meine Feststellung ist auch, dass dank dem Klimaseniorinnenverein und dank unserer Öffentlichkeit, dank unserem Engagement, auch sich das Bild über alte Menschen, sprich vorwiegend über alte Frauen, verändert hat.
Wie?
Noch vor 20 Jahren wären sie, vielleicht ist es eine Unterstellung, nicht so primär auf eine 76-jährige Frau zugegangen und hätten gedacht, ach, wir müssen wieder mal eine alte Frau haben. Und heute, dank unserer Öffentlichkeit, haben wir einen Wert bekommen in der Öffentlichkeit, wo man muss sagen, wow, mit alten Frauen ist zu rechnen. Da hat weder Politik noch Gesellschaft so geplant.
Also, Sie leisten verschiedene Beiträge. Neben dem, dass Sie sich für das Klima einsetzen, setzen Sie sich dann auch für das Alter, für gegen Ageismus. Wie nennt man das Wort? Ageismus?
Ja, kann man, ja. Also, aber ja, also wir haben Erfolg gehabt. Der eine Erfolg war, dass wir gewonnen haben bezüglich Menschenrecht. Und ein beiläufiger Erfolg, den wir gar nicht geplant haben, ist, dass das Bild der älteren Frauen ganz fest geändert hat. Wir haben das geschafft, um zu sagen, wir Frauen haben etwas zu sagen und im Moment, und wir bleiben dran, mit uns ist zu rechnen. Also das ist das, was ich meine, hat doch geändert, dank dieser 10-jährigen Arbeit, die wir gemacht haben. Aber das war nicht auf dem Plan, das war kein Ziel. Aber es ist ein glückliches Resultat, finde ich. Weil wenn das am Frauenbild dient, dann ist es wertvoll und halt auch nötig gewesen und erreicht. Also das finde ich schon noch speziell, auch wenn das noch nicht alle als positiv anschauen. Aber ich finde...
Jetzt ist natürlich, wenn ich Sie frage, wie das im Vergleich ist, ist natürlich schwierig. Vor 20 Jahren sind Sie auch noch nie Seniorin gewesen, aber haben Sie das Gefühl, dass heute, dass Sie in dem Fall auch durch die Arbeit anders angeschaut werden, als wenn Sie jetzt das nicht würden machen?
Ich persönlich glaube nicht, weil ich... schon bestimmte Bekanntheit gehabt. Aber man wird das erste Mal zu ihrer Aussage vorhin. Das erste Mal bin ich Seniorin geworden mit 35 bei der Jugendherberg. Also.
Was? Entschuldigung, wie ist das möglich?
Ja, ich war Mitglied und von 35 an ist man Seniorin. Da habe ich schon noch ein bisschen gehört.
Was mit der Jugendherberg?
Ja, ich bin Mitglied von der Jugendherberg, weil ich gerne dort gehe für Nachten, wenn ich Besuch habe, sowieso.
Und ab 35 ist man dann...
Ist man dort Seniorin.
Und dann wird man auch nicht mehr...
Ja, man ist auch nicht mehr Jugend. Ja. Also, das ist jetzt gar nicht so falsch. Aber nur, wie Sie sagen, ja. Ich Seniorin, ich bin das erste Mal Seniorin geworden bei der Schweizerischen Jugendherberg.
Also Sie haben früh gelernt, Seniorin zu werden.
Genau. Und das war schön.
Auf was muss man sich einstellen, um Seniorin zu werden? Wie ist man eine glückliche Seniorin?
Ja, ein glückliches Leben führen. Man nimmt sich mit in die Pension. Mhm. Das ist einmal etwas Wichtiges, wo, glaube ich, viele man spüren, positiv oder negativ. Ich habe es jetzt positiv gespürt. Oder bei Draht, zum Finden, ist ein lässiger Abschnitt vom Leben. Und Gottlob, geht es mir so gut, wie es mir jetzt geht, oder? Also, das ist nicht selbstverständlich. Ich schätze den Lebensabschnitt. Und da habe ich zwar wahrscheinlich schon etwas beigetragen, aber das ist jetzt nicht einfach meine Errungenschaft. Oder nicht nur.
Mhm. Sie nehmen sich mit, auch über Pension, haben Sie so schön gesagt. Und das heisst auch, die gleichen Themen bleiben auch gleich.
Da bin ich nicht sicher. Die Themen tun sich jedes Jahr ein bisschen verändern. Das würde ich jetzt nicht müssen wissenschaftlich belegen. Man nimmt sich mit, heisst, man muss nicht meinen, wenn man dann in Pension sind, sei man dann ganz ein anderer Mensch. Das meine ich.
Aha.
Ich bin mich geblieben mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Defiziten und mit meinen So-Sein. Also, das ist auch nicht negativ. Aber man darf schon nicht meinen, wenn man dann in Pension sind, sei man ganz anders. Ich habe einmal früher unterrichtet an der Pflegeschule, Einsatzmöglichkeiten von Volontiers in verschiedenen Ländern. Und dort habe ich immer gesagt, vergessen nicht, ihr nehmt euch mit. Also wenn ihr da auf der Abteilung das Gefühl habt, ist alles Mist und in Nigeria ist dann alles besser oder in Papua-Neuguinea, wo ich war, dann täuscht ihr euch. Mhm. Und das war so. Die, die da rumgemotzt haben, haben es auch dort nicht geschafft. So.
Mhm.
Da meine ich mit nicht. Man nimmt sich als Person mit allen Ecken und Enden mit.
Geht gerade durch den Kopf, es hat damit zu tun, wenn man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich das und das dann erreicht habe, oder wenn es dann so und so weit ist, dann geht es mir dann besser. Das ist ja dann auch nicht so, oder? Oder wie sehen Sie das?
Dann das erreicht. Vielleicht habe ich zu wenig zielstrebig Ziel gehabt und gemeint, ging dann nachher anders. Was meinen Sie denn, ging es anders? Oder das erreicht.
Haben Sie im Leben Situationen gehabt, wo Sie gemeint haben, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann wird nachher alles besser?
Nein, es hätte nie müssen besser werden. Es war ein Abschnitt gewesen. Und wenn ich einen neuen Abschnitt angefangen habe, weil das andere Abschnitt fertig war, dann habe ich jedes Mal einfach ganz viel Luft gehabt, um wieder voll rein. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass jetzt alles anders werden.
Was hat geheißen, wieder voll rein binnen?
Ja, wieder da können machen, dürfen machen, wo man vorher nicht viel Zeit hatte.
Mhm.
Also nach dem Parlament, da habe ich wieder die Welt offen gehabt, oder? Und mit der Pension hat man wieder die Welt offen. Und wenn ich dann nicht mehr im Vorstand bin von der Klimaseniorinnen, dann kann ich wieder ganz viel machen, wo jetzt zu kurz kommt.
Muss man sich Ihr sagen mal bei der Klimaseniorin wie ein Berufsfeld vorstellen? Also Sie,
mindestens.
Wie viel Prozent arbeiten Sie bei der Klimaseniorin?
Ui, da bin ich schon lange nicht mehr gefragt worden. Ich glaube, wenn man die Stunden, 8,5 Stunden Tag rechnen, ist es schon 70%.
Wahnsinn. Können Sie es kurz mitnehmen? Was bedeutet 70%? Was machen Sie alles in diesen 70%?
Ja, das heisst, die Agenda, wo steht, wann morgen los ist oder übermorgen oder heute, das dann erfüllen. Also heute ist der Tag fast gelaufen, außer dass ich am Nachmittag noch ein Interview habe. Aber ich mache sehr viel schriftlich. Ich muss tun, sehr viel lesen. Was wir haben ja, wie alle anderen Berufstätigen, kommen wir sehr viel untereinander in Kontakt, untereinander auch antworten, untereinander miteinander überlegen. Dann haben wir wieder unsere Sitzungen, dort müssen wir etwas vorbereiten. Und dann haben wir, seit es uns gibt, uns Klimaseniorinnen, haben wir viel Öffentlichkeit, Aufgaben, die an uns angetragen werden. Und die versuchen wir erstens vorzubereiten, nicht einfach so. Und das auszuführen, nachdem, wie wir finden, so sollte es sein.
Und auch sehr viel diskutiert, oder? Also wenn man den Film gesehen hat, Tosho, das ist ein Dokumentarfilm über die ganze Entwicklung von der Klimaseniorin und der Erfolg auch, dann am Europäischen Gerichtshof, wenn man das so sieht, wie sie sich immer auch wieder treffen und dann abstimmen, das braucht Zeit.
Das braucht Zeit, aber die Zeit lohnt sich, weil wir ja zum Glück und außerordentlich schön immer am gleichen Strick gezogen haben. Wir haben nie Probleme gehabt, wir haben keine gruppendynamische Woche gebraucht. Wir haben das gleiche Ziel gehabt und wir haben, das hat vielleicht mit unseren Jahrgängen zu tun, Frauen über 64 und unterdessen 10 Jahre später, dass wir miteinander das gleiche Ziel haben, müssen wir auch gleiche schaffen. Also, mir ist schon gesagt, oder ich, dass wenn ich etwas gegründet habe, dann ist immer noch 3 Jahre fertig gewesen,
ja,
mit diesen Verein. Und ich habe mir gesagt, hey, wir hätten gar keine Zeit zum Streiten. Jede hat so viel zu erledigen, Sachen, die spannend sind, die gut sind, die es bringen. Und das ist vielleicht auch das Spezielle gewesen, dass jede halt da hat können machen, was sie gerade auch Lust hatte und fähig war. Und so sind wir haben keine Zeit, um uns noch auseinander dividieren. Und ja, wir haben einander leben lassen. Also so wie jede ist. Die eine hat diesen Vorteil, die andere hat den anderen Vorteil, auch im Gruppendynamischen. Und das ist einfach geflossen. Und das hat vielleicht mit dem Alter zu tun.
Was ist es denn am Alter, wo das genau diesen Punkt einfacher macht?
Ich glaube, die Lebenserfahrung hat dazu geführt, dass wir jede in dem Vorstand von den Basismitgliedern kommt dann noch dazu, aber vor allem im Vorstand, wir haben dann auch geschätzt. Und wir haben gesehen, was welche Frau jetzt da wieder beigetragen hat. Und wir haben auch gesehen, welche Fähigkeiten jede hat. Und dann hat man es wertgeschätzt und leben lassen. Und wenn ich es ein bisschen anders gemacht hätte, ist doch das egal gewesen. Und das hat, glaube ich, schon mit der Lebenserfahrung zu tun. Wir haben nicht Lust gehabt, zum Streiten, gar nicht. Und natürlich ein Faktor war sicher auch, dass unsere Themen, die wir hatten, sehr gut vorbereitet waren. Was ist das Nächste vom Vertreter von Greenpeace?
Ja.
Da haben wir immer gewusst, jetzt müssen wir da entscheiden, jetzt können wir da entscheiden, jetzt ist da die Grundlage. Aber entschieden haben ja immer wir.
Und haben immer alle gewusst, es geht um die Sache.
Ja, und wir haben gewusst, um was geht es genau, was ist der Vorteil, wenn man so entscheidet, was ist der Nachteil, wenn man anders entscheidet. Ja.
Und aber gerade bei diesen Entscheidungssituationen gibt es ja dann schon Leute, die es so sehen und andere, die es anders sehen, oder haben die das nicht gehabt?
Mal, aber da sind wir uns bewusst gewesen, dass man es auch anders gesehen. Dann hat es eine Mehrheitsentscheid gewesen, dann war es halt 4-5 gewesen oder 1-8. Und da, also wir sind... Wir sind die meisten schon früher engagiert und wissen, dass wir im Zusammensein, dass auch Mehrheiten gelten. Also da wäre uns gar nicht Sinn gekommen, um da noch einen Konflikt aufzubeschwören. Und ich glaube, das haben wir gut können.
Wenn Sie das so erzählen, kommen wir zu Simonetta Sommaruga, die Altbundesrätin, die auch in dem Podcast erzählt hat, dass sie die meisten Entscheide gefällt haben in der Zeit, wo es am meisten Frauen im Bundesrat waren. Was haben Sie das Gefühl? Sie erzählen etwas Ähnliches. Sie erzählen, dass man sehr schnell einen Konsens findet.
Ja, weil man sich bewusst ist, dass man jetzt zu diesem Thema möchte weitergehen möchte und dass es nur geht, wenn man einen Konsens hat.
Mhm.
Also das ist so logisch. Und wir Frauen in den 70er Jahren haben das Leben lang gekämpft, für dass wir gehört werden und dass unsere Aussagen auch etwas gelten. Und jetzt ist es plötzlich so.
Und das, sagen Sie, ist wie so die Basis auch für alles. Auch die Wertschätzung nicht nur gegenüber von allen Mitgliederinnen, sondern eben auch die Wertschätzung gegenüber von dieser Möglichkeit.
Ja, gegenüber der Möglichkeit, aber primär dank dem Thema. Uns ist das Thema so wichtig gewesen, dass wir gar nicht abgerutscht sind, sondern wir haben gewusst, wir wollen, dass die Schweiz mehr macht gegen die Klimakrise. Da haben wir nicht diskutieren müssen. Und wir sind, die meisten haben sich früher schon engagiert, irgendwo auf eine Art die Basisgruppe. Und damals sind wir eine Gruppe, die alles gleich wollen.
Und um was es jetzt gerade geht und was Sie jetzt gerade dafür kämpfen, das möchte ich gerne in dem Gespräch noch ein bisschen genauer anschauen. Ich möchte auch wissen, wie Sie den Sommer erlebt haben, Frau Hollestein. Aber was mich als erstes einmal würde interessieren, weil wir gerade kurz darüber geredet haben, wie es denn so ist, als Seniorin und so in dieses Pensionsalter zu gehen. Also mir fällt auf, bei allen, die pensioniert werden, haben meistens weniger Zeit als vorher. Haben sie das auch im Umfeld? Nein, ich muss es anders sagen, es fällt mir nicht auf, sondern ich stelle mir das so vor, dass das auch eine Überforderung kann sein. Plötzlich ist mir pensioniert und irgendwie, sie haben vorher gesagt, wenn ich dann das Amt einmal abgebe, habe ich wieder alle Möglichkeiten. Das kommt, die komplette Freiheit kommt immer auch mit einer Überforderung. Was will ich jetzt eigentlich noch? Was ist mir noch wichtig? Wie sind Sie mit dieser Situation umgegangen? Haben Sie das auch erlebt?
Ja, weil uns sind durch das, neben dem Alltagsleben, sind so viele Türchen offen gewesen, dass wir müssen uns entscheiden mussten, also uns, nicht jetzt als Gruppe, jede persönlich musste entscheiden, bin ich am rechten Ort und was will ich und wie viel will ich investieren. Und das hat geheissen, dass ich einiges auch nicht mehr machen kann, weil mir die Klimafrage so wichtig war. Mhm. Und da habe ich ja nur so entschieden für die Klimafrage, weil wir einen Ausblick hatten, dass es sich lohnt. Also, es ist nicht einmal ums Lohnen gegangen, aber es hat Sinn gemacht. Ich glaube, das war das Wichtigste. Ich habe eingesehen, dass das, was ich und der Vorstand, der Verein jetzt macht, dass das Sinn macht. Und nicht nur Sinn, es war total notwendig.
Aber wo Sie 64 waren und ins Pensionsalter gekommen sind, dort haben Sie ja noch nicht gewusst, dass Sie zu den Klimaseniorinnen gehen. Also,
nein.
Was haben Sie denn für eine Vorstellung gehabt von dem nächsten Abschnitt in der Pension?
Dort habe ich erlebt, dass ich jetzt so eine grosse Wahl habe und selber kann entscheiden, was ich will, wie lange ich schlafe, was ich esse, einfach alles. Und da habe ich als Freiheitsgefühl sehr, sehr geschätzt. Da habe ich nicht gewusst voraus, wie es ist. Ich habe mir auch vorgenommen, auch ich tue dann sicher nicht irgendwo etwas machen, nur eine Flucht, dass ich etwas gemacht habe und prompt bin ich das gar nicht. Ja.
Geflüchtet.
Ja, sozusagen. Niki, du hast einfach Gelegenheit genutzt, dort hin, den ganzen Park und alles gesehen. Da bin ich halt gegangen, weil später hätte es nicht mehr gegeben. Mhm. Also ich bin dann gleich reingeflogen.
Aber Sie haben einfach so das Leben dann genommen, wie es gerade kommt,
genau,
oder?
Der Reihe noch.
Der Reihe noch, schön.
Und ein bisschen parallel auch noch gerade.
Ja.
Ja.
Aber keine Überforderung, dass Sie jetzt alle Möglichkeiten noch haben?
Nein, Überforderung war es nicht. Es war ein wunderbares Gefühl gewesen, von dem, was möglich ist, können zu wählen, was mache ich. Ist man da, nein, das brauche ich jetzt nicht, fertig, oder? Und dann stricht man es.
Ja.
Aber Überforderung war es nie. Das Freiheitsgefühl war das Grösste. Mhm. Nicht mehr müssen am Morgen um 6:30 aufs Abzählerbändli und um 7:30 im Büro stehen. Das war schon schön gewesen.
Haben Sie Enkelkind?
Nein.
Ist das etwas, wo dann, wenn Sie in Ihrem Umfeld sich vergleichen mit anderen, mit Enkelkind, was sehen Sie da? Sie schmunzeln.
Ja.
Für grosse Unterschiede.
Ja gut, glaube ich nicht noch Enkel. Gar nicht, wenn ich noch hüten würde und weiss nicht was. Wenn Sie 64 Jahre Ihr Leben können, völlig allein gestalten können, haben Sie nicht noch das Gefühl, wenn Sie in Pension kommen, aber jetzt müssten Sie noch mehr Freiheit haben. Ich hatte ja Freiheit gehabt und habe wahrscheinlich auch einen guten Umgang gefunden damit, dass ich da ausgenutzt habe und immer in meinem Leben haben müssen entscheiden, was ist es mir wert und will es will ich nicht. Und darum war es nicht so eine Umstellung gewesen, wie Sie sich noch vorstellen könnten. Also schwierig wäre, wenn man in Pension ist. Ich hatte ganz viel, auch viele Möglichkeiten gehabt, die ich vorher nicht haben können. Und plötzlich habe ich 7 Tage in der Woche.
Wenn Sie sagen, Sie können individuell gestalten, was bedeutet das?
Ich habe immer allein gelebt. Ich habe auch hier immer die für mich wahrscheinlich beste Gelegenheit können wählen, persönlich. Ich habe das gemacht. Bin im Ausland gewesen, habe Pflegeberuf gemacht, dann im Ausland, dann Weiterbildungen. Und dann hat es auch Sachen gegeben, wo ich einfach reingerutscht bin. Zum Beispiel in Politik, das war nie auf meinem Pendenzenzettel. Da hat sich dann ergeben und jedes Mal, wenn ich in etwas Neues reingerutscht habe ich gemerkt, auch das weckt und das ist gut und schön und jetzt volle Pulle dran.
Was ist schön am Alleinsein, am Alleinleben?
Ich glaube, man kann mehr abwägen, was einem wichtig ist. Und man ist nicht auf einer Schiene, wo man fährt, bis die Kinder gross sind und nachher das Berufsleben vernachlässigt hat als Frau, was meine Generation ja noch gemacht hat und hat müssen. Und das habe ich alles nicht gehabt, die Probleme, die Frauen hatten, wenn sie 40 geworden sind und nie im Beruf beheimatet waren. Vielleicht in angestammten Beruf haben sie nicht mehr wollen, auch zu Recht, haben auch ihre Gründe gehabt. Ich war einfach immer auf einer Schiene, dass, und Sepp, habe ich sicher auch mein Beitrag, dass dort, wo ich war, hat es bei mir gestimmt. Und das ist ein Vorteil. Ich musste nicht müssen auf x Leute mit Kind Rücksicht nehmen. Ich konnte wirklich machen, das, was mir zugeflogen ist, und es ist mir sehr vieles zugeflogen, habe ich denken, will ich jetzt das oder will ich nicht? Ja, okay, mache ich es. Nein. Und schon ist das nächste wieder vor der Tür. Ich habe nie geplant, dass ich im Unterschied zu anderen Männern, sie gehen mal in den Nationalrat. Das ist mir wie zugeflogen. Und dann habe ich ja gesagt, gefunden, jetzt kannst du nicht Nein sagen, wenn man mich gefragt hat. Weil ich habe immer gesagt, es hat zu viele Männer zu Bern. Also, jetzt ist die Gelegenheit, um zu sagen, okay, dann kandidiere ich halt.
Wie bewusst ist der Entscheid von dem Leben, das sie geführt haben, möglichst viel Freiheiten zu behalten?
Ja, null. Das hat sich einfach ergeben. Ich habe als junge Frau das Gefühl gehabt, ich hätte dann auch Familie. Ich selber bin aus einer Familie mit 8 Geschwistern. Wir sind 9. Dann habe ich auch gedacht, ich hätte dann mal 5 Kinder. Und dann hat es sich nicht ergeben, weil ich immer Wichtiges hatte im Leben. Ich habe es nie vermisst. Nach 30 habe ich schon mal gedacht, jetzt musst du dir überlegen, ob du willst, all diese Freiheit und keine Familie. Aber ich musste dann gar nicht gross entscheiden, weil es ist immer etwas Besseres da gewesen, als dass ich mich jetzt so binde. Mhm. Weil dann hätte ich hätte immer müssen zu viel aufgeben. Und dann in Rölle.
Das war immer entweder oder gewesen. Gibt es nichts in der Mitte?
Da ist nichts, nein. Damals war nicht die Variante, keine Kita und nichts, nein, hat es nicht gegeben. Und ich hatte den Beruf sehr gerne gehabt. Und als Gefühl von Möglichkeiten zu haben, habe ich auch sehr geliebt und zum Teil auch ausgenutzt. Also können leben. Aber es war ich dank meiner Freiheit und dank meinem Weg, den ich gegangen bin, habe ich ja überhaupt die Möglichkeiten gehabt. Und dank meinem Entscheid, dass ich jetzt hier nicht reinfliege. Und jetzt muss ich zuerst noch da und dann noch da. Ja. Und so sind die Jahre vorbei.
Ja. Mir brennt eine Frage unter den Fingernägeln, wenn sie jetzt privat ist, dann müssen sie die natürlich nicht beantworten. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob es Leute gegeben hat an ihrer Seite, in dieser Zeit, wo Kinder wären, also Männer oder Frauen, und dann sie ganz bewusst gesagt haben, nein, das will ich nicht, ich entscheide mich gegen das und ich entscheide mich für meine Karriere.
Ja, das war immer wieder gewesen. Also meine Kolleginnen haben geheiratet von meiner Pflegeklasse, sind wir das zweite Dritte gsi, wo nicht Familie haben wollen. Aber das war nicht das Problem gsi, weil wir haben, die drei, die nicht Familie haben wollen, die haben ja, das Leben anders gestaltet und keine hat Komplex gehabt wegen dem. Das war einfach unser Weg gsi. Das war, glaube ich, für mich das Schöne gsi, dass ich immer das Gefühl hatte, das, was ich jetzt mache, ist mein Weg.
Mhm. Und er ist selbstbestimmt.
Der war selbstbestimmt gsi, zum Teil. Selbstbestimmt würde ja heissen, ich kann jedes alles selbst bestimmen. Es ist mir mehr zugeflogen. Natürlich hätte ich dann noch ein Ja oder Nein sagen. Aber das, was für mich stimmig war, ist mir wie entgegengekommen. Ich musste nicht ein Seminar machen, was will ich jetzt als nächstes?
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn man es so suchen würde. Ich habe da, wann ich gelebt habe, bin ich meinen Weg gegangen und dann ist schon wieder das Nächste gekommen und dann habe ich die Augen aufgetan und gedacht, will ich das? Und dann habe ich oft Ja gesagt.
Ist nicht immer einfach können zu wissen, was man will? Oder
nein, das ist, glaube ich, für viele nicht einfach. Ich glaube, mir ist der Rucksack, den ich bekommen habe von zu Hause, zu gut gekommen in diesen Entscheidungssituationen. Ich bin die zweitälteste von 9 Kindern und meine Eltern haben keine Zeit gehabt, um uns noch allen, weiss ich nicht was, schauen. Also, wir mussten früher selber entscheiden. Auch wenn es schwierig war, weil die Eltern ja eben nicht so bestimmt haben, was jetzt gerade ist. Ein Beispiel war, in der Sekundarschule, ich habe ein Dorf gelebt, wo niemand in Zick ist. Und dann haben wir einen jungen Lehrer bekommen, der hat gesagt, das geht nicht. Und er hat gefunden, Pia und der Konrad, die müssen in Zick, er gebe noch Stunden. Und dann hat er aber bald gemerkt, dass ich immer sage, ich weiss es noch nicht.
Ob ich
überhaupt will in Zick, weil ich in dem Dorf Liebigen so eingebettet war, dass ich Angst hatte, die Leute könnten meinen, ich will besser sein.
Ah, das ist im Toggenburgischen Liebigen und ja, in dem Fall hat Liebigen keine eigene Sekte, sondern nur eine Primarschule.
Ja. Und sie ist bisher niemand gegangen, oder?
Und nach der Primarschule ist fertig gewesen?
Ja.
Aha,
nach der Primarschule ist es für Frauen, für mich, wie mich, klar gewesen, dann geht man in die Fabrik arbeiten, dass man Geld heimbringt. Und das Kegi-Auto, Kegi-Fred, ist jeden Morgen gekommen und hat die Frauen abgeholt und hat sie zu Abend wieder heimgebracht. Und meine Eltern wären auch nicht abgeneigt gewesen, wenn ich nach der Schule beim Kegi wieder arbeiten und ein bisschen Geld heimgebracht hätte.
Haben alle das gemacht?
Ja. Und dann, wie der Lehrer gemerkt hat, also dem habe ich ja viel von meinem Leben zu verdanken, dass er gemerkt hat, es könnte noch daheim happern. Meine Eltern haben nicht gesagt, du sollst in Zick, obwohl meine Mutter St. Gallen Zick ist. Und dann ist der Herr Rüegg zu meinem Vater heim. Wir waren in Porto beim Heuen gewesen. Da haben wir ja noch Schulferien gehabt, wenn es schön Wetter war. Mhm. Und als ich heimkam, hat er gesagt, du Lehrer Rüegg ist da gewesen, sollst du in Zick. Und vorher hat der Vater immer gesagt, du kannst schon Zick, wir wollen dir nicht hören, du hättest nicht können gehen wegen uns. Ja, also, das war schon nicht gerade ein Wegweiser gewesen. Und darum habe ich im Lehrer wochenweise immer gesagt, ich weiss es noch nicht. Und von dieser Sekunde an, wo der Lehrer zu meinem Vater ist, ist klar gewesen, ich gehe Zick. Und da, ich glaube, weil wir eine Grossfamilie gewesen sind und weil ich selber haben müssen, auch wenn es eben jetzt in dem Fall schwierig war, zu entscheiden, habe ich später auch können gut abwägen und entscheiden. Ich habe gewusst, auf mich kommt es darauf an. Ich muss nicht 100 Leute fragen. Und die Eltern schon gar nicht, weil die haben anders zu tun gehabt mit meinen 7 jungen Geschwistern. Ich habe einerseits gewusst, ich muss entscheiden. Und vielleicht noch wichtiger, das Vertrauen der Eltern, die macht das schon recht.
Mhm. Das müssen sie haben.
Das ist ihnen wichtig. Das habe ich mitbekommen, das konnte ich nicht kaufen.
Ja.
Aber dann ist das Gefühl der Eltern, dass ich schon das Richtige entscheide. Das war da gewesen. Und das war, glaube ich, sehr wichtig gewesen.
Es gibt irgendein Zitat von ihrem Vater, das ich irgendwo mal aufgeschnappt habe.
Ja, im Film von der Klimaseniorinnen. Ist es da,
ja,
wo ich sage, dass ich nicht jetzt eigentlich ewig haben wollen in die Politik. Mein Vater war in der CVP, war im Gemeinderat. Aber ich habe nie als Kind das Gefühl gehabt, ich würde so werden wie der Vater und auch die Sitzungen alle 2 Wochen.
Ja, Politik hat sich dort nicht interessiert.
Noch nicht, aber der ausschlaggebende Punkt war, mein Vater war gegen das Frauenstimmrecht. Er hat Nein gestimmt, wo es zur Abstimmung kam. Und er hat gesagt, und das sage ich glaube auch im Film, es kommt nicht darauf an, es kostet uns nur, wenn die Frauen auch abstimmen. Und zwar so und so viel, hat er gewusst, was denn mehr kostet. Weil, das war die damalige Position, die viele Männer hatten, es kostet uns noch und wenn eine Ehe gut geht, stimmt die Frau sowieso wie der Mann. Das war aus dieser patriarchalen Gesellschaft die Norm. Also, wieso sollen denn Frauen noch selber abstimmen können? Und das hat mich so genervt. Da habe ich gemerkt, dass Jungs, Mädchen, da stimmt etwas nicht. Das sehe ich anders. Mein erster politischer Akt war, dass ich im Alt-Toggenburger ein Mini-Inserätli gesehen habe. 10 Gründe für das Frauenstimmrecht. Und da habe ich mir geleistet, dass Kolo ein Kuvert gemacht, bestellt. Ich weiß nicht, man musste Briefmarken beilegen, dass man das zugeschickt hat. Und dann habe ich nachher 10 Gründe für das Frauenstimmrecht. Das war meine politische Erwachen gewesen. Es ist nicht darum gegangen, dass, weil der Vater Gemeinderat ist, dass ich jetzt auch in Politik würde. Ja. Im Gegenteil, ich wollte zeigen, dass das so, wie er es macht, falsch ist.
Sind Sie in Diskussion mit ihm, mit diesen 10 Gründen?
Ja, 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 ja.
Und? Wie sind die rausgekommen, die Diskussionen?
Ja, also wir haben er hat das auch können so gesehen, aber er hat es anders gesehen.
Okay.
Er hat meine Argumente auch gehört.
Mhm.
Aber er hat anders gewichtet.
Was hat Ihre Mutter für eine Rolle gespielt in dem allem? Hat sie ihm zugepflichtet, so wie er es eigentlich gesagt hat?
Sie hat die Tolerante, sie hat sich da keine Mördergrube gemacht, die Tolerante Haltung, wenn er so denkt, dann denkt er so. Und sie hat ja auch die Erfahrung gehabt, dass sie ein sogenannt gutes Leben hat, wenn sie nicht Gott abstimmen. Die haben einen Krach gehabt wegen dem.
Ja.
Das haben wir gar nicht thematisiert. Sie hat gesehen, was ich als Vater vorwerfe, weil er nicht dafür ist. Aber sie hat sich da nicht einlassen.
Sind Sie dort aus der Reihe tanzen in der Familie?
Aus der Reihe tanzen. Ich war Teenie und bin aufmüpfig, aber da hat die Mutter gesagt, das geht vorbei. Mein Bruder war viel frecher, der Älter. Da hat sie gesagt, weißt du, das gehört dazu, das geht vorbei.
Pragmatisch.
Ja. Und sie ist auch vorbei gegangen, auch bei mir. Ich bin ja dann auswärts, oder? Also nach der Schule haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten gehabt. Dann bin ich auf St. Gallen. Dann hat das schon ein bisschen abgeflaut.
Und wie haben Sie in St. Gallen die Wut gegen die Unfairness, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe,
da bin ich noch nicht so aufmüpfig gewesen. Meine erste Stelle in St. Gallen war das Haushaltslehrjahr, weil ich dann gewusst habe, ich will Krankenpflege lernen. Also hat man in den Haushalt. Und da hat es nichts mehr zu geben. Also ich habe das gern gemacht. Und nachher hat man müssen, als Vorbedingung war damals eine Fremdsprache. Dort ist es, aufmüpfig oder nicht, wenn man dem kann sagen, dort war klar gewesen, die meisten jungen Frauen gehen ins Welsch, weil es vorgeschrieben war, eine Fremdsprache muss man können. Und ich, wie kann ich lachen darüber, ich war so sicher gewesen, dass St. Gallen nie jemand wie Französisch reden. Aber es hat ganz viele italienische Bauarbeiter da gehabt, Spanier. Und darum bin ich in Tessin, das habe ich allein entschieden. Die Kolleginnen, die haben müssen und dürfen eine Fremdsprachaufenthalt, die sind alle auf ins Welschland. Und ich habe gesagt, das bringt es nicht, wenn ich will ins Spital, muss ich Italienisch können. Mhm. Und darum bin ich in Tessin. Und das war dann nachher auch so gewesen. Im Spital war man sehr froh gewesen, wenn es auf jeder Abteilung mindestens eine hatte, die Italienisch können. Weil die Spanier haben Italienisch gelernt auf dem Bau und die Italiener waren in ihren Baracken und haben nicht gut Deutsch können.
Ja.
Die Vorarbeiter haben 3 Sätze gehabt, Stopp und Mach und Go und dann haben sie das gemacht, aber sie haben nicht gut Deutsch gelernt. Und so, ja, bin ich froh gewesen. Übrigens noch, die Italiener, die haben alle die gleiche Kranken gehabt. Das hat man heute ein bisschen vergessen. Das waren ja Saisonier gewesen, wo die Familien zu Hause hatten, die Kinder zu Hause. Und sind in diesen Baracken untergebracht gewesen, weil sie für uns die Autobahnen gebaut haben. Und die hatten so Heimweh gehabt. Vielleicht nicht einmal bewusst, aber unterbewusst. Und die haben alle, wirklich, ausser hat einen Unfall gehabt, haben alle ein Magengeschwür gehabt.
Nein.
Und das ist so typisch, für wenn es einem seelisch nicht gut geht, ein Magengeschwür. Und damals hat man noch Medikamente nicht gehabt. Die hat man alle operiert. Es ist... Wenn es ein grosses Magengeschwür war, hat man 2/3 rausgenommen vom Magen. Wenn es ein kleines war, hat man 1/3 rausgenommen. Billrot 1, 1/3, Billrot 2, 2/3. Die hatten alles Gleiche. Dann hat man das rausgenommen und nachher sind sie wieder gesund gewesen, sogenannt.
Sogenannt, aber natürlich nicht.
Nein, aber sie haben wieder arbeiten können. Das war doch wichtig, oder?
Aber das ist ja verrückt. Also,
ja, ist es gewesen.
Sie würden sagen, eigentlich wegen der psychischen Belastung und dem Wegbleiben von der eigenen Heimat haben die das Gespür entwickelt und entsprechend haben sie einfach rausgeschnitten und
ja.
Gut ist.
Ja, und dann konnten sie weiterarbeiten.
Hm.
Das ist heute zum Glück nicht mehr so, wie es auch nicht mehr in der Baracke wohnen, wie sie jetzt ja dann endlich Familiennachzug hatten.
Mhm.
Ja, ist tragisch, aber wenn das ich denke, wirklich, haben alle da gehabt.
Haben Sie damals, wenn Sie sagen, gegen die Meinung vom Vater aufgelehnt und gesagt, das Frauenstimmrecht, das ist gar keine Diskussion, dass das braucht. Haben Sie damals auch schon gesellschaftliche Gegebenheiten hinterfragt? Also Sie haben gesagt, oder, als Frau ist man klar, ist man dann in einem Haushalt, wenn man hat, wenn man in der Pflege arbeitet. Es ist wahrscheinlich praktisch kein Mann in einem Haushalt, weil er in der Pflege, also das hat es ja wenig gegeben, das hat es ja ganz klar viel mehr, gibt es ja heute noch, aber viel die Grösse noch Training gegeben. Haben Sie so Sachen dann schon beobachtet und gefunden, es ist eigentlich komisch, dass es so ist, wie es ist?
Ja, ich habe das aber auch vom Vater mitbekommen. Also der Vater hat die Odern auch gehabt für die soziale Ungerechtigkeit. Ich mag mich gut erinnern, einmal schon heim von der Sitzung am anderen Tag hat er manchmal doch ein bisschen erzählt. Und dann hat er gesagt, also, jetzt haben wir Gäste von dieser Frau so und so dort im Hogerow bei uns im Bereich Liebige, weil es hat immer, Liebige hat einen Anspruch gehabt. Es sind immer einen aus Liebige gewählt im Gemeinderat. Also ist deren ist der Mann gestorben und hat gesagt, also deren muss man jetzt einfach Geld geben. Dort sind die Sozialversicherungen noch nicht. Ja. Und ich habe mich noch eingesetzt und dann ist es mehrheitsfähig geworden. Und sonst, die hätten Mösler gehen, hätten deren nicht unterstützt. Und mein Vater hat gesehen, wie die Frau jetzt muss mal durch, dann kann ich kommen mehr, oder? Und er hat sich eingesetzt, dass die Frau unterstützt wird. Und von dort her ist es für mich, hat es für mich schon ins Menschenbild gepasst. Man muss denen, die weniger haben, schauen. Und alle haben das Recht darauf, dass es ihnen gut geht. Das ist nicht der Satz, ist nie gefallen, aber das war die Devise vom Vater. Mhm. Darum habe ich auch Politik nicht einfach Pfui gefunden, sondern ich habe gewusst, das ist wichtig, was er macht. Das schon.
Wie fest haben wir über das Klima?
Ja, null. Ist auch kein Thema gewesen, weil auf unserem Bauernhof ist es gewachsen und die sind glücklich gewesen. Ich weiss aber noch, aber geht ein kleines Gleiche rein. Mein Vater, wir haben einen Geiss gehabt. Und mein Vater hat gesagt, ein Geiss bindet man nicht an. Das ist mehr Tierschutz. Das heisst, wir sind ja so viele Kinder gewesen und bevor wir in die Schule sind, Kindergarten hat es nicht gegeben, wir sind bis 7 Uhr daheim gewesen, haben wir im Bad oben Geiss gehütet. Die war nie angebunden gewesen. Und wehe sie ist eben, da haben wir geschrauen, dann musste die Mutter sofort zum Haus aus in den Garten, weil die haben die Rosen gefressen. Aber ein Geiss bindet man nicht an. Das ist schon, hat jetzt nicht direkt mit dem Klima zu tun, aber es hat zu tun mit der anderen Wertigkeit, die heute nicht mehr so das Thema ist, oder? Hat ja auch kein Tierschutzgesetz gegeben.
Wenn Sie jetzt so Sommer von Ihrer Kindheit vergleichen mit dem Sommer, den wir jetzt gerade erleben, was ist so der grosse Unterschied?
Sicher in Erinnerung habe ich, dass es am Abend immer kalt war. Also wir sind, auch als ich zu Gallen gewohnt habe, in der Ausbildung und alles, wir sind nie fort ohne ein Jäckli. Und das ist heute ja überhaupt nicht, oder? Heute kann ich so in die Stadt und am Abend da, ich muss keine Jacke mitnehmen.
Ich das nein. Man das kann sich das nicht vorstellen in diesem Sommer. Nein.
Ganz fest anders gewesen. Ich mag mich nicht erinnern, dass man einmal dass er mal gesagt hat, man hat zu wenig Wasser. Wasser hat es einfach gegeben, genug. Das Thema, das wir jetzt haben, war nicht gewesen. Es hat nie, unser Sport oben am Haus war nie Brau gewesen. Heute wird das einmal Brau. Also, ab dem 3. Vor ein paar Jahren mal und jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen nicht gewesen. Aber die Themen haben wir nicht gehabt.
Darum haben wir nicht über das Klima geredet?
Ja, es war kein Thema gewesen, weil das Klima war okay gewesen. Es hat wachsen lassen, es hat geregnet und dann ist wieder die Sonne gekommen, einfach so.
Wie haben Sie den Sommer 2026 erlebt?
Heiss. Gut, bei mir hat es noch ein bisschen eine Nostalgie. Weil ich 3 Jahre in Papua-Neuguinea gearbeitet habe, ist heiß und feucht und schwitzen ist es so ein bisschen noch schön. Mhm. Aber
hat sie das gelernt in Papua-Neuguinea?
Ja, das war einfach so. Und das hat mich dann manchmal schon ein bisschen erinnert. Auch jetzt ist es also so heiß wie, fast so heiß wie in Papua-Neuguinea. Aber vom Erlebnis her bin ich sicher privilegiert, dass mich die Hitze nicht zu Boden drückt. Ich konnte, wenn ich auch wollte, zu Bergen morgen auf 2000. Und dort war es kühler gewesen. Und ich habe auch eine Wohnsituation, wo, wenn man die Nacht dann auftut, bei uns ist es nicht so heiß geworden. St. Gallen, in meiner Wohnung ist es nie über 30 Grad gewesen, aber wirklich nie, wenn man richtig gelüftet hat und so. Und ich habe zuhause halt, ja, dann zuhause gearbeitet und bin nicht raus, wenn es so heiß war. Also ich bin nicht krank geworden, ich habe es relativ gut vertreibt, aber ich bin ja auch nicht in dem alten Haus zu oberst, wo es viel heißer ist. Also ich habe privilegierte Situation. Andere Frauen, die eben auch müssen schauen mit dem Geld, die wohnen dann meistens noch zuoberst, wo es am heissesten ist, oder? In der billigen Wohnung, in der Dachwohnung, und die haben viel heißer. Und die, ich kenne viele, die das schlecht vertreibt haben.
Ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen von einer Frau, die sich die Klimaanlage nicht leisten kann.
Ja, natürlich.
Weil die Stromrechnung dann viel zu teuer wird.
Ja.
Oder das ist ja so verrückt, wenn wir uns immer so... Wir sind so privilegiert in unserem Land, wo es ganz vielen Menschen sehr gut geht, aber dann gibt es eben auch diese Geschichten.
Genau, und ja. Und das ist nicht ein Einzelfall.
Ja.
Abgesehen davon, also es ist jetzt nicht die Lösung gewesen, vor zwei Wochen, dass alle eine Klimaanlage zutun. Aber
genau.
Aber natürlich, wer mehr Geld hat, hat sich, wie ich, auch können nach oben bewegen, oder?
Mhm. Ja.
Geht man zu Berg, wenn ich jetzt gern würde schwimmen, hätte ich auch können im Bodensee, aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich bin privilegiert. Es hat ganz viele andere, ältere Menschen, kranke Menschen, Asthmatikerinnen und dann halt auch die älteren Frauen, die jetzt halt wirklich die Hitze nicht so gut verträgen. Das ist wissenschaftlich. Darum haben wir ja gewonnen, weil es halt stimmt, dass ältere Frauen während der Klimakrise mehr betroffen sind und überdurchschnittlich mengenmässig mehr müssen sterben. Also das ist schon, ich bin jetzt nicht bei denen, wo so übermäßig gefördert ist, aber das hat auch damit zu tun, dass ich sportlich noch relativ gut unterwegs bin.
Ich habe mich so gefragt, oder jetzt in dem Sommer, wo alle Hitzerekorde gebrochen werden, auch die aus dem 2003, oder? Da kann man verschiedene News konsultieren. Wir nehmen den Podcast, die Folge zusammen, jetzt Mitte August auf. Da hat es bereits 36 Hitzetage gegeben. In Zürich, in Basel sogar 45. Genau. Das ist ja wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Wir reden über den Wassermangel, wir reden über Gletscherschmelze, logischerweise, dass der Tipping Point erreicht ist. Und ab jetzt gibt es immer weniger Gletscherwasser in den nächsten Jahren, wo von den Bergen kommt. Oder jetzt schon. Wie fest ist das öffentliche Interesse gegenüber den Klimaseniorinnen jetzt gerade im Gegensatz zu anderen Zeiten im Jahr?
Das ist schwierig, zum sagen, es hat jetzt schon zugenommen, wenn ich sehe und höre, wer immer noch überall hinfliegt, denke ich, es hat noch das Bewusstsein kann gestiegen sein, aber das Handeln, das ist noch nicht angekommen. Dass man ja auch bis anders leben, anders handeln. Aber das Bewusstsein nehme ich schon an, dass etwas entstanden ist, aber es hätte ja müssen jetzt schlimmer kommen. Bauern, die jede Umweltmassnahme ablehnen, wenn sie jetzt nicht endlich ein bisschen trocken geworden wäre für die Bauern, würden die null von Umweltschutz halten. Es gibt ein bisschen Bauern und so und andere, jetzt habe ich gerade alle in den gleichen Kübel getan, aber das ist immerhin eine grosse Berufsgruppe, wo hoffentlich ist denen jetzt einmal, haben sie es müssen spüren, sonst wollen sie es nicht checken.
Also sind die Sümmer auch wichtig, um einen Schritt weiter zu kommen?
Ich glaube es. Ich habe gesehen, dass es ohne die, dass man es nicht, haben sie ja können alles schön reden und finden, ja, die grünen Boden und die alten Frauen. Also. Und überhaupt, ich habe gerne, wenn es ein bisschen warm ist. Oder? Nein, je mehr, sage ich sonst nicht öffentlich, aber je mehr Berge runterkommen, desto eher kommen mehr Menschen zur Besinnung. Und das ist dringend nötig.
Eigentlich tragisch.
Tragisch, aber wahr.
Und selbstkritisch muss ich sagen, mir geht es ja gleich. Wenn ich das sehe, wenn ich den Sommer so erlebe und merke, lago mio, okay. Wenn ich sehe, wie die Gletscher zurückgehen, wenn man es dann wirklich so, wenn man mal an einem Gletscher steht und mal wirklich, das wird dann teilweise so visualisiert, wo man noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gestanden ist, dann friert es einem gerade ein bisschen. Und
oder sie schwitzen ein bisschen.
Schön. Wie lange geht es noch, bis man es noch schmerzlicher erfahren? Was haben Sie für ein Bild auf Gesellschaft? Ich meine, schaffen wir die Klimaziele, die wir uns vorgenommen haben? Wo stehen wir gerade?
Also es gibt gar keinen anderen Weg, als dass wir jetzt endlich mehr machen. Wenn wir nicht wollen, dass wir die Runde nicht schaffen. Und wenn dann die Schweiz als eines der reichsten Länder sagt, aber nicht mehr, also dann wären wir verloren. Und ich hoffe, dass es auch dank dieser jetzigen Krise, dass es mehr Leute gibt, die verwachen. Das ist meine Hoffnung. Wissen tun ich nicht, wie viel als jetzt anders auch handelt. Und ich habe natürlich die Hoffnung auf die Wirtschaft. Weil bis Politik, die jetzige Politik, die null machen will, fast, bis die handelt, hat die Wirtschaft längstens gemerkt, in welche Richtung es muss gehen und dass sie ja auch Zweite machen würden, wenn man nicht die Umwelt besser schaut. Das haben nicht alle gemerkt, aber ich denke, der Trend ist voll, die Wirtschaft wird es richten. Ob es genug richtet, ob die Wirtschaft wird Einfluss nehmen, dass auch Politik die richtige Leitplanke setzt, das ist für mich sehr offen. Aber mit dem jetzigen Parlament, wo ja nicht einfach lauter dumme Sieben sind, dass die nicht einmal nie sagen, jetzt müssen wir, weil da und Seb hat einen Zusammenhang. Also wenn ich denke, dass sie den Herr Rösti, Umweltminister, machen lassen, dass er nichts macht oder viel zu wenig, das Bünzli-Zeug, das er schon gemacht hat, ist ja, hätte er jetzt müssen.
Was sind das für Bünzli-Sachen?
Ja, er hat ein paar Sachen versucht aufzugleisen, so. Aber das sind nicht die grossen Leitlinien, die man müsste. Er hat sie immer abgespielt, oder? Er hat gesagt, ja, das kommt wieder anders, jetzt ist es da ja ein bisschen heiss und in ein paar Monaten sagen wir dann, wir hätten wieder Zeit und so. So Zeug, oder? Also er hat nie der Bevölkerung als Umweltminister gesagt, wenn wir so weitermachen, dann geht es ins Abseits. Und wenn das der Umweltminister nicht sagt und sechs andere den nicht in die Schranken weisen, dann haben wir einfach eine schlechte Regierung. Dann haben wir einen Bundesrat, der nicht taugt im Moment, für die Probleme zu lösen, die sie als Auftrag hätten. Dass es einen Rösti gibt, das geht ja noch. Dass es einen rechtsaussen Menschen gibt. Aber dass die erstens gewählt werden und zweitens nicht zur Rechenschaft gezogen werden und dass man dann in der Mehrheit nicht sagt, jetzt müsst ihr etwas machen. Also es ist ja unser Gerichtsurteil Umsetzung. Da hat es Mehrheiten gegeben, die sagen, nein, das müssen wir nicht umsetzen. Und da merke ich auch, also das ist der Beweis, dass das Parlament mega stark nach rechts gerutscht hat, oder? Wo ich im Parlament war, da hat selbst die FDP und CVP damals, die heutige Mitte, die haben Umweltschutz auf den Hut geschrieben und haben versucht, etwas zu machen. Und das ist heute alles weg. Mhm. Also das ist eine Entwicklung, die ich schon schlimm anschaue, wo die Wählerschaft bei den nächsten Nationalratswahlen können ändern und Einfluss nehmen. Aber solange wir die Leute, die nichts machen und das Land und die Welt und global ins Abseits laufen, weil sie ja dann vielleicht nicht mehr leben oder die Gesamtverantwortung nicht wahrnehmen, bin ich ein bisschen pessimistisch. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass die selber bald abtreten und weil es schlimmer wird, wird es in Zukunft wieder Leute geben, die erkennen und bereit sind, die nötigen Massnahmen einzuleiten. Also da finde ich den Trend, nicht einmal ein Klimaurteil vom Europäischen Menschenrechtshof umzusetzen, also der wird nicht so weitergehen. Das kann gar nicht. Wieso schneidet man sich, keine andere Spezies schneidet sich am eigenen Ast? Also.
Das müssen wir vielleicht noch ganz kurz erklären und vielleicht noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Also für alle, die nicht so im Thema sind, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat euch vor 2 Jahren Recht gegeben. Klimaziele sind Menschenrechte. Und der Klimaschutz ist ein Menschenrecht und das heisst, Staaten sind in der Pflicht, die Menschen zu schützen.
Genau.
Und dann ist das zurück ins Parlament gekommen, beziehungsweise der Entscheid ist gefällt worden in Straßburg und das Parlament hat entsprechend, so wie Sie es gerade beschreiben, ganz anders reagiert, als man das gemeint hat, oder?
Als sie Pflicht hätten, weil wir sind Mitglied vom Europarat und vom Europäischen Menschenrechtshof.
Also, man hat eigentlich einen Prozess geführt, total alles genau so, wie man eben, sollte für das gibt es ja den Menschenrechtsgerichtshof, der gibt es ja für das, dass man eben genau kann sagen kann, in unserem Land funktioniert etwas nicht gut, lasst uns das bitte in einer höheren Instanz anschauen. Und jetzt heisst es in der Schweiz, aber das nehmen wir nicht so ernst. Habe ich das richtig zusammengefasst? Aber können Sie nachvollziehen, und das war ja immer das Argument gewesen, der Europa rettet uns da sicher nicht rein, oder? Das ist ja eigentlich das, wo mir immer hängen geblieben ist bei dieser Diskussion, die man in dem Parlament mitbekommen hat, dass man eigentlich in dieser neutralen Schweiz findet, also wir lassen uns sicher nicht so vorschreiben, wie wir es handeln müssen.
Jawohl. Also so kann ja wirklich nur jemand urteilen, der keine Ahnung hat vom Europäischen Menschenrechtshof. Die Leute, die heute im Parlament so entschieden haben, wie sie entschieden haben, dann ist nicht bewusst, dass der Europäische Menschenrechtshof, der EGMR Menschenrechtshof nach dem Krieg entstanden ist, weil man hier gesehen hat, Menschen, die so schlimm behandelt worden sind, wie in Nazi-Time, oder? Man braucht ein Gericht, das da nicht wieder zulässt, dass ein Staat den Menschen nicht schaut. Und darum ist der Europäische Menschenrechtshof gegründet worden, dass Menschen zu ihrem Recht kommen. Und das ist so ein bisschen Tragik, dass die Geschichtsschreibung denen offenbar nicht mehr bewusst ist.
Was ist es denn genau, wo jetzt müsste umgesetzt werden, ganz konkret? Und was denken Sie, wo liegt dort sonst noch der Haken? Es ist ja meistens hat's mit Finanzen zu tun, ganz banal gesagt.
Ja, und noch ein bisschen vordergründig ist der fehlende politische Wille.
Und von wo kommt denn der fehlende politische Wille?
Dass die Bürgerlichen nicht erkennen wollen, dass wenn man zu wenig macht, dass das auch der Wirtschaft schadet, dass es uns als Land schadet, dass es an allem schadet. Darum ist jetzt die Hitzewelle gar nicht so schlecht. Jetzt sehen Sie mal, was auch noch passieren könnte. Wieso es da so ist, ist eine schlimme Haltung, die ich unterstelle. Wir wissen, wie es geht und wir müssen gar nicht hören auf die anderen. Und das ist die Katastrophe. Das wäre früher noch nicht gewesen. Auch nicht im Nationalrat und im Ständerat. Da haben sie aufeinander gelöst.
Wenn jetzt aber eben nach dem Urteil die Staaten verpflichtet sind, die Bevölkerung vor den Folgen der Klimakrise zu schützen, was bedeutet die Pflicht konkret in Ihren Worten?
Im Urteil steht, sie müssen höhere Ziele setzen. Die Ziele, die wir haben im Pariser Abkommen, sind zu wenig hoch. Das hat damals das Parlament gemacht. Nicht einmal da, was sie unterschrieben haben, haben sie als Ziel gesetzt. Also Ziel höher setzen und Massnahmen zum Umsetzen. Und das ist nicht passiert. Und darum hat der Europäische Menschenrechtshof gesagt, damit die Menschenrechte in Zukunft können geschützt werden, muss die Schweiz mehr machen. Und wir lassen euch, das ist das Übliche, wir lassen euch den Weg wählen, als ihr wählt, um weniger CO2 auszustoßen. Mhm. Wenn der Europäische Menschenrechtshof gesagt hätte, da weniger Auto auf der Straße, das wäre nie angekommen.
Ja.
Die Schweiz hat jetzt in den Händen, das zu machen, haben sie aber nicht gemacht und darum haben sie alle halbe Jahre müssen sie wieder Rechenschaft abgeben, was die Schweiz gemacht hat und wie sie eben wieder nicht da gemacht haben, kein CO2-Budget aufgestellt, hat jetzt der zuständige Gremium hat gesagt, liebe Schweiz, jetzt müssen wir mir ein jetzt erwarten wir, dass ihr ein Gremium macht von Fachleuten, Klimatologen und so weiter, die euch helfen, zum sagen und aufzeigen, wann ihr könnt, müsst machen.
Und wo stehen
und
wir
das
da?
Das Gremium ist jetzt, der Bundesrat ist am bestellen, aber es ist noch nicht öffentlich, wer im selben Gremium hockt.
Okay, aber das ist ein internationales Gremium.
Wie international ist nicht vorgeschrieben, es ist ein Fachgremium.
Gut.
Wissenschaftlich und fachlich.
Also das ist so eine Konsequenz aus dem heraus, dass man wie untätig geblieben ist.
Genau.
Also ich habe mich jetzt aber gefragt, wie viele Möglichkeiten hat die Instanz denn nachher im Nachgang, wenn das Urteil nicht eingehalten wird, etwas dagegen zu machen?
Also dann sagt nicht mehr der Bundesrat, es ist ja noch schön, wenn es ein bisschen warm ist, dann sagen die Fachleute, wissenschaftlich, da und da der CO2 muss, aber man kann das machen, man kann das machen und da müssen wir und da müssen wir. Und ja. Dann, natürlich am Schluss ist es wieder die politische Mehrheit, die entscheidet, aber ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren, weil es schlechter wird, die Bürgerlichen auch können sagen, und wir machen nichts.
Mhm.
Aber das ist meine Hoffnung, dass sie dann mehr machen.
Was würden Sie denn, wenn Sie jetzt, Frau Hollerstein, der Albert Rösti wären. Also nicht als Albert Rösti, sondern als Pia Hollerstein.
Ja, also ich würde sicher mal in die Welt setzen. Bei jedem Klimadesaster, das wir haben, sei es aus dem Berg runterkommt oder irgendwo kein Wasser mehr und bei den Bauern trockenen Böden, würde ich versuchen, erklären, dass es überhaupt einen Zusammenhang hat mit dem Klima. Und dass wir darum jetzt miteinander schauen, welche Massnahmen. Ich würde ihnen nicht jetzt einfach heute und morgen Massnahmen. Die Leute müssen es ja einsehen. Sie müssen einsehen, das macht Sinn, uns geht es besser, wenn wir dieselbe Massnahmen machen, wenn wir entsprechend bauen und wenn wir weniger Auto fahren und so weiter. Und solange die Verantwortlichen, sprich der Bundesrat der Zuständige, da nicht einmal sagt, könnt ihr ja gut zurückklicken.
Was
müssen wir ganz sicher einmal überhaupt darauf aufmerksam machen, dass wir ein Problem haben und dass das Klima ist und dass wir das CO2 abbringen. Vielleicht sagt dann eines Tages, ja, wir tun die Initiativen, die jetzt beim Fliegen, weil bis auf Flugstunden Geld einnehmen, wo es bis jetzt immer geheißen hat, das geht nur international, weil es ist ein globales Gremium. Vielleicht sagt er dann, wenn er ein bisschen gescheit ist, sagt er, jawohl, jetzt verlangen wir das Geld, dann haben wir Geld zum ÖV besser machen und so.
Das wäre zum Beispiel eine Massnahme.
Das ist eine Volksinitiative, die läuft, ja.
Das wäre eine Massnahme, die Sie begrüßen würden. Was gibt es sonst noch in Ihren Augen dringende Massnahmen, die man eigentlich müsste angehen?
Ja, dringend. Ich kann das auch nicht so priorisieren, aber ja. Man muss die Auslegung machen, was bringt wie viel und dann muss man einen Vorschlag nach dem anderen machen. Es ist nicht an mir, zu sagen, was die alles in der Schublade haben. Es ist alles bekannt, aber man muss es wollen. Und solange der politische Wille nicht da ist, sind 10 Schubladen voll Massnahmen bringen nichts. Mhm. Und dass ich jetzt würde sagen, jetzt müssen wir Tempo 30 und niemand mehr fährt über 50, also das wäre ja daneben. Und darum mache ich es nicht, oder? Es ist ein Beitrag, aber man kann nicht nur eine Massnahme vorschlagen und dann hat man die Mehrheit dagegen. Man muss zuerst Bewusstsein haben, dass das nötig ist. Und darum glaube ich, dass die Wirtschaft würde mithelfen. Weil wenn es keinen Boden mehr gibt und keine Kühe mehr und weiss ich nicht was, dann ist dann jemand auch fertig mit der Wirtschaft. Die sind ja auch auf einen funktionierenden Staat angewiesen.
Wie ist es für Sie, nach 10 Jahren Kampf, nach 10 Jahren Vorbereitung, nach 10 Jahren vom einen Gericht zum nächsten bis zu dem Europäischen Gericht in Straßburg und dann das Urteil gewinnen, was mich schon noch wundern nimmt, wie Sie sich denn in dem Moment gefühlt haben. Und jetzt so da zu sitzen und irgendwie weiter zu kämpfen. Mögen Sie noch?
Ja, ist eben nötig. Man meint, wir können uns dann auslösen. Aber weil es wichtig ist und uns das Ziel so wichtig ist, ist es ganz klar, unser Verein muss weiter bestehen. Es wird dann ein Ablöse geben im Vorstand. Auch ich werde im nächsten Jahr eine Nachfolge haben für den Vorstand.
Sie treten zurück?
Ja, ich trete zurück und andere auch. Die Frage ist,
Sie mögen Sie noch und Sie sagen, Sie treten
jetzt
zurück.
Jetzt noch volle Pulle bis im Frühling, bis zur nächsten GV, weil es nötig ist und weil es Sinn macht. Und weil ich noch die Hoffnung habe, dank diesen Bergen, die runterkommen und dieser Trockenheit, dass viel mehr Menschen das auch eingesehen. Und dann wären auch die Massnahmen, die der Bundesrat muss vorschlagen, wären dann mehrheitsfähig.
Ja, und ich frage natürlich die Frage auch, weil es für mich, wenn ich so eintauche in Ihre Geschichte, und das gibt es ja ganz verschiedene andere Themen auch, wo man sagt, hey, wir haben eine Demokratie, wo man sich einbringen kann. Man kann für etwas einstehen, man kann ganz legale Wege nehmen, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Und jetzt erreichen Sie das Ziel und jetzt wird aber das dann doch nicht eingehalten irgendwie, so wirkt es gerade so ein bisschen rausgezoomt. Ist das nicht ein bisschen desillusionierend. Man sagt, eigentlich machen wir alles dafür und trotzdem.
Jawohl, das ist Frust. Oder?
Das ist Frust.
Das ist Frust. Aber wir tun jetzt einfach das, was wir können. Und das, was wir können, ist an alles, wo wir eingeladen sind, an alle Interviews, wo wir gefragt werden. Und das ist mega viel. Und zwar nicht nur oder vor allem nicht in der Schweiz, sondern weltweit. Wir haben Anfragen von ganz vielen jungen Studierenden, die jetzt das Thema aufnehmen. Wie kommt man dazu, dass mehr gemacht wird im Umweltschutz? Und. Und wir glauben in unserer Demokratie, dass Öffentlichkeit nützt. Und darum bleiben wir dran. Und darum gehen wir demnächst, ich jetzt zum Beispiel, wir gehen in verschiedene Länder, wo wir gefragt sind, Öffentlichkeitsarbeit machen über unsere Klage. Weil es ist ja nicht nur in der Schweiz, wo es umgesetzt werden muss. Es muss europaweit umgesetzt werden. Ich gehe Anfang November auf Norwegen mit einer Vorstandsfrau. Und dort gibt es Öffentlichkeit, Medienwerte, die Lokalen warten noch, weil sie den Fall kennen. Und wenn wir kommen, gibt es dann da. Und die Lokalen, Politleute, müssen dann lesen, dass unser Urteil wichtig ist. Und im Fall, dass der Europarat, der im Herbst dann wieder tagt, auf die Idee kommt, also das wäre jetzt das schlimmste Szenario. Die kommen auf die Idee, die Schweiz ist so eine gut ausgebaute Demokratie, sie können nicht mehr machen und darum schliessen wir den Fall. Das ist die grösste Gefahr im Moment, europaweit. Und dass das nicht passiert, gehen wir jetzt in Länder, Öffentlichkeit machen.
Und was ist Ihnen wichtig, dort zu sagen, dass das eben nicht passiert, dass man sagt, man
dass es überhaupt ein Thema ist, weil die lokalen Europaratsmitglieder, die haben ja nicht mit dem so eng konfrontiert, wie jetzt wir in der Schweiz. Ja. Und wir reden mit diesen Leuten und wir versuchen auch mit den Betreffenden zu reden. Und wir gehen nur in die Länder, wo die Chance besteht, dass sie pro Schweiz, pro unserem Fall, abstimmen auf. Wir gehen auf Spanien, wir gehen auf Norwegen, wir gehen auf, ich weiß nicht mehr wo. Und wir gehen nicht auf Polen, wir gehen nicht auf Italien. Das wäre jetzt vergebene Liebesmühe, falls da zur Abstimmung käme, oder? Mhm. Aber wir gehen in die Slowakei und wir gehen dort und dort hin, weil wir hoffen, dann wird der Fall nicht geschlossen. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Aber wir wären auch weltweit sehr gefragt, weil auch weltweit ist es klar, dass das Urteil vom Europäischen Menschenrechtshof wegweisend ist für die ganze Zukunft. Ich habe ein Interview gehabt, schon zweimal mit Kanada, mit also Australien. Alle sind interessiert an diesem Urteil und alle, die uns anfragen, sind interessiert an einer Umsetzung. Al Jazeera, Arabische Emirate, die wollen es wissen. Oft ist eine Frau Journalistin, die dann anfragt. Und nicht ein Mann, das ist mir jetzt aufgefallen. Auch von den Arabischen Emiraten. Eine Frau am Fernsehen da gehört und dann läutet sie an, oder? Ah. Oder, weil unser Fall so gross und bekannt ist, gehe ich zum Beispiel im Herbst nach Boston. Dort ist ein Kongress von der amerikanischen und deutsche Vereinigung von den Studierenden, 1000 Leute, und dort bin ich am Podium auf einem Panel. Dort geht es um die europäische Zusammenarbeit von der Zukunft und dann ist auch Klima das Thema. Also die Harvard University ist ein Gremium, wo die reichen zukünftigen Präsidenten im Saal hocken. Und jetzt haben sie mich eingeladen. Jetzt sind 1000 Studentinnen und Studenten, die zulassen.
Und Klimaseniorin Pia Hollestein.
Klimaseniorin Pia Hollestein, genau.
Wie geht es Ihnen damit? Ich merke, Sie erzählen das auch mit einem Feuer. Und ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, was treibt Sie so an, jetzt auch nach dem Urteil, dass es immer weitergeht. Und ich spüre jetzt ein bisschen raus, dass das globalen Interessen, eben weil das Urteil ja auch für alle in Europa gilt, wenn der Europäische Gerichtshof etwas entscheidet, heisst, dass Klimaschutz ist ein Menschenrecht eben für alle in Europa. Ist es das, was Sie denn so...
Also, wie es mir nicht scheißegal ist, wie es mit unserem Planet weitergeht. Das ist meine Motivation, das ist mir genug. Ich kann doch nicht sagen, der Planet soll einfach, sollen wir weiterhin zerstören und mir ist es gleich. Also, das geht für mich nicht. Und dass ich das Feuer habe, ist sicher... Auch dank dem positiven Urteil sehe ich ja und ich habe den Beweis, dass NGOs und Gesellschaft und die Jugend, die zukünftigen Teilhaber an der Politik, an der Macht, dass man etwas erreichen kann. Darum finde ich, jetzt habe ich ja so ein Wissen und die Jugendlichen sind auch froh, wenn sie mal einen Hoffnungsschimmer haben, was man alles machen kann. Ich meine, unser Fall ist der Beweis, dass sie viel Gesellschaft viel erreichen kann. Ja. Und das hat es vorher nicht gegeben. Und jetzt gibt es und jetzt müssen wir es halt verbreiten. Mit einer Freude und Power und Lust.
Hat denn Ihre Generation früher auch Fehler gemacht und versagt, wenn man es jetzt gerade ein bisschen gross formulieren will, in Sachen Klimapolitik? Ist das so auch etwas, wo Sie finden, das gehört jetzt auch noch so zu der Pflicht von uns in unserer Generation, von den Boomers und darüber, dass man eben für das wirklich noch einsteht?
Nein, natürlich. Aber es hat auch früher noch nicht einfach die Gesellschaft gegeben und alle haben gleich gedacht. Es hat früher noch schon grosse Gruppen gegeben, Stichwort Waldsterben, die auf der Strasse sind und für die Natur etwas wollen erreichen. Und es hat auch früher noch Leute gegeben, die gefunden haben, alles herbeigeguckt, wir wollen uns nicht einschränken. Aber die Einsicht war hier nicht so stark gewesen, dass es so nicht weitergehen kann. Die Jugendlichen, die ich mit ihnen auf Podien bin, die beten und radern ab, wo es anführt, weil die haben das in der Schule gehabt. Und von dort her kann man nicht sagen, ihr habt euch zu wenig Mühe gegeben, sondern ihr habt es nicht so gut gewusst. Darum haben wir so gelebt, wie wir gelebt haben und sind mit dem ersten Geld irgendwo angechattet, oder? Geht Bulli kaufen.
Bulli ja, oder Bulli?
Ein Bulli, den es nachher in der EPA gegeben. Also, das war meine erste Umweltsünde, dass ich auf London gechattet bin, wo ich Geld
zum Bulli kaufen.
Zum Bulli kaufen. Ja. Also, das ist so falsch. Aber wo ja. ich heim habe, hätte es den gleichen.
Aber es war ja immer kalt im Sommer, darum verstehe ich schon.
Ja, genau. Ja, also... Jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren.
Ja, ja, es ist gerade so um die Frage von ihrer Generation und, ja. und dem Verantwortungsgefühl. Und sie sagen, sie haben es aber früher gar nicht besser gewusst und die Jungen heute wissen es halt anders. Mhm. Und sie entsprechend machen als grüne Politikerin damals ja die gleiche Politik, wie sie heute machen. Nur wird sie heute anders verstanden oder besser verstanden.
Mhm. Also, dass es ja den Grünen gegeben hat, das war der Anfang von der Bewusstwerdung, wie nötig es wäre, oder?
Mhm.
Dass man sich ausschließlich auf damals nicht so sozial, sondern ausschließlich auf die Ökologie auch fokussiert hat. Das war der Anfang von dem Bewusstsein.
Mhm.
Aber dass man muss vieles machen und auch Massnahmen, das ist schon vor einem Aludeckel sammeln gewesen.
Genau, und es hat ja schon Organisationen gegeben. Es ja. hat Greenpeace gegeben, es hat immer schon Aktionen gegeben, ja. oder? Es hat auch verschiedene Ideen und Ideologien gegeben, wie man Strategien muss anwenden, um zum Ziel zu kommen. Was ist dort Ihre Haltung, wenn Sie so Beispiele sehen wie Klimajugend oder eine junge Generation, die einerseits sehr grosse Öffentlichkeitsarbeit betreibt, mit Demonstrationen. Toll, also ich bin immer wieder fasziniert in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen abgeflaut. Es nimmt mich Wunder, wie Sie das sehen. Und andererseits gibt es ja aber auch radikale Massnahmen und Strategien. Mhm. Finden Sie, es funktionieren alle mit dem gleichen Ziel und es führen alle auch zum gleichen Ziel? Oder?
Also ich hoffe, dass alle zum Ziel führen, dass man mehr macht gegen die Krise, die wir jetzt drin sind und wo uns abseits führen. Aber ich sehe auch, über die ganze Zeit und über den ganzen Planet hat es immer wieder Bewegungen gegeben, die auf und ab sind. Und jetzt sind wir tatsächlich in einer Phase, wo die Jugendlichen nicht mehr primär auf die Strasse wollen, aber es wird wieder kommen.
Mhm.
Und das wird kommen, indem sie merken, aha, wir müssen auch in die Politik, weil die machen das ja verkehrt. Also ich bin zuversichtlich, dass auch die Jugendlichen mehr wollen selber mitbestimmen in unserem Sinn.
Was gibt Ihnen die Zuversicht?
Das Bewusstsein, das sie haben. Sie sehen ja, sie haben Interesse. Sie sehen, dass in Bern zu wenig gemacht wird. Also ergo gange. Ich würde es anders machen. Mal ausprobieren.
Mhm.
Die Bereitschaft zum politisch werden, das thematisiere ich oft, wenn ich mit jemandem von den Jugendlichen auch auf dem Podium bin. Und dann haben sie Aha-Erlebnis und viele tun dann nachher auch. Das war zu meiner Zeit, es hat viele Männer zu Bern und jetzt hat es halt viele Leute, die zu Bern zu wenig machen für das Klima. Und jetzt muss ich gehen.
Und das ist der Weg?
Das oder ist einer
von den Weg, sich am Boden zu kleben?
Das müssen die selber wissen, das kann ich nicht sagen. Es ist, ich kann nur sagen, ich bin jetzt nicht für das gemacht. Ich habe einen anderen Weg gemacht. Ja. Aber dass die sich so fest einsetzen und einem Risiko aussetzen, das sagt einfach aus, wie ernst das denn ist. Und ich finde es gut, wenn man sieht, dass die Leute sehr, sehr ernst nehmen.
Kann das gleichzeitig dann aber wie das Gegenteil bewirken in der Gesellschaft?
Ja, also gut. Jetzt, ich glaube, über Strassenkleber müssen wir nicht mehr diskutieren, weil sie im Moment ja das auch aufgegeben haben.
Ja, aber ich meine alles, gar nicht spezifisch.
Ja, alles, was etwas bewirkt, ist wichtig. Mhm. Man kann nicht genug machen. Und vielleicht ist es einmal etwas Falsches und dann macht man es nicht mal besser. Aber ich bin Ich meine, je mehr Leute aktiv werden und je mehr Leute Parlament und Bundesrat unter Druck setzen und irgendwo mal nicht mehr mitmachen, desto besser. Jede Widerstandsbewegung vom Gandhi über Martin Luther King hat so angefangen. Am Anfang waren es wenige gewesen und die Sicht, dass da wichtig ist, was die vertreten haben, Frieden, Gewaltfreiheit, da ist dann irgendwann hat Fleisch bekommen, Knochen. Und ich bin, also es kann gar nicht anders sein. Ich glaube nicht an eine Zivilgesellschaft, die plötzlich sagt, dann gehen wir halt unter.
Mhm. Und um das geht es ja. Das habe ich jetzt eben bei dem Dokumentarfilm. Ja, manchmal vergisst man das ein bisschen, habe ich das Gefühl. Bei euch im Dokumentarfilm, wo es momentan noch zu sehen gibt, auf Play Swiss, kommt schon, sei den Experten, es geht ja eben darum, die Welt schafft es schon, wenn sie wärmer wird.
Ja.
Die tut sich schon anpassen, das hat sie immer schon geschafft. Aber wir Menschen und die Tierwelt, wir können uns vielleicht, also ja, wir werden uns und nicht können anpassen.
Dank, dass die Jugendlichen viel besser informiert sind, sei es an der Kantonsschule oder auch in den Grundschulen, wären die zur Einsicht heimen. Wir können nicht so vorwerfen. Aber es wird immer Leute geben, wo es total egal ist. Aber das hat es ja bei uns auch gegeben, wo es ganz egal ist. Aber wir müssen schauen, mit, und die Entwicklung, wie sie jetzt verkehrt läuft, wird so sein, dass es immer mehr Leute gibt, die das ich sehe. Das ist ja nicht einfach vorbei, wenn wieder ein Gräsli wächst.
Mhm.
Ich glaube daran, dass Menschheit, sprich auch die Schweiz, gar nicht will, dass unser Planet untergeht. Aber Bereitschaft wird nicht von allen da sein. Um an dem zu arbeiten. Die kenne ich auch heute schon, die sagen, ja, ich kann doch noch jetzt auf, weiss auch nicht, wo hinfliegen, weil der Planet geht sowieso unter, oder?
Ja, genau.
Die gibt es auch. Und meine Hoffnung ist, dass wir nicht so reden, sondern sagen, hey, dann muss ich vielleicht meinen Beitrag leisten. Und wenn sie das nicht machen, also dann kommt der Tag, wo es ihnen dann nicht mehr so gut geht. Und da können die nicht Interesse haben. Mir gibt es dann nicht mehr. Aber die jetzigen Jungen, die müssen ja Interesse haben, dass ihre Gesellschaft weiter funktioniert. Klar haben wir uns auch gefragt, sollen wir Kinder haben oder ist es nicht erlaubt, jetzt noch Kinder in diese Welt zu stellen damals. Und die Jugendlichen werden das schon auch überlegen. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft in der Mehrheit sind, die will, dass unser Planet kaputt ist.
Klammerfrage, das war aber nicht der Grund, wieso sie kein Kind hatten.
Nein, das hat sich ja ergeben. Nein, das war nicht der Grund.
Klammer geschlossen. Machen Sie ab und zu Sachen, die dem Klima nicht dient?
Ja, ich denke schon. Ich meine, dass es für meinen Körper gut ist, hier und da mal ein bisschen Fleisch zu essen. Und das ist jetzt nicht gerade das, wo eine Klimamassnahme ist. Aber das ist auch bei mir ein bisschen eine Balance zu finden, oder? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe früher das Gefühl nicht so gehabt, dass ich jetzt das brauche. Eier und Fleisch. Aber heute mache ich das, ob andere das gut finden oder nicht. Ich merke, dass es mir gut tut. Das ist jetzt eine Umweltsünde, ja.
Und das ist wie auch okay?
Ja, weil ich überzeugt bin, dass mein Körper das braucht.
Ja.
Da habe ich mir zweckgelegt.
Oder das, was Sie vorher angesprochen haben, aber schon noch interessant, dass wir irgendeine gewisse Ohnmacht haben. Teilweise so habe ich es einmal schon irgendwo durch wahrgenommen in meiner Bubble, dass man sagt, ja, wir schaffen es ja eh nicht, so wie Sie es gerade vorher formuliert haben, und jetzt kommt es ja eh nicht drauf an und so. Und Sie sagen so schön, es geht eben gleich darum, dort irgendwie die Hoffnung zu behalten und zu sagen, wo ist mein Beitrag? Und dann sagen Sie jetzt aber mit dem Beispiel vom Fleisch, irgendwo geht es auch um sich selber. Man muss ja sich selber auch zuerst, wie soll man das sagen? Sich selber fit zu behalten, um irgendwie können, etwas zu erreichen. Und darum ist das dann auch okay. Dann ist es auch mal okay, in die Ferien zu fliegen.
Ja,
habe ich Sie richtig verstanden? Oder?
Also den letzten Satz habe ich nicht gesagt.
Nein,
den würde ich auch nicht sagen.
Wäre meine Frage, oder?
Für mich ist Ferien an den Strand fliegen ein No-Go, oder?
Ja.
Und dass ich jetzt nach Boston gehe, an die Harvard University,
gehen Sie auch nicht mit dem Schiff?
Geht jetzt einfach nicht mit dem Schiff.
Mhm.
Und der Ertrag von dem Auftritt dort, dem wird ein Vielfaches sein, als wenn ich würde heimhocken.
Ja. Aber was sagen Sie Menschen, die uns jetzt zuhören und sagen, ja, irgendwie das Klima.
Mhm.
Das also, irgendwie.
Sie haben
Momentan, oder wenn Sie jetzt gerade sagen, momentan sind wir gerade in dieser Phase von dieser Badwanne, wo wir irgendwie... Es war auch schon wichtiger gewesen.
Mhm. Sie haben etwas ein wichtiges Wort noch gesagt, wo ich auch in meinem Hirn irgendwie am Laufen kommt. Ohnmacht. Und diesen Menschen sage ich, hey, ihr seid auf dem Weg, ohnmächtig werden, depressiv. Macht etwas. Das ist Therapie gegen die Ohnmacht. Und nur schon darum, wenn es euch nachher besser geht, wenn ihr etwas macht. Nur schon dann lohnt es sich, unabhängig vom Säbelindenbaum, der vielleicht in 20 Jahren nicht mehr blüht.
Ja.
Also für mich ist der ganze Einsatz eine Prävention, damit ich nicht in eine Depression fliege, sondern Therapie gegen Ohnmacht. Aber ich bin jetzt nicht ohnmächtig, aber bei mir ist es eine Prävention, die hilft. Ich kann noch etwas machen, man kann etwas machen und ich mache das, was ich kann.
Warum hören Sie denn auf?
Ja, weil ich nicht bis zum Grab muss Klimaseniorinnenvorstand sein. Weil ich echt das Gefühl habe, wir haben viel erreicht und andere Frauen können das nämlich eben so. Ich bin überzeugt, dass es mich dann nicht mehr braucht. Das heisst, ich kann immer noch, wir können immer noch sagen, machst du nicht noch ein Interview oder ich weiss nicht was. Ja. Ich glaube, dass ich meine Rolle in diesen 10 Jahren gut erfüllt habe und jetzt kann zurücklehnen. Ja. Ich habe das Recht dazu.
Was machen Sie jetzt
nach nächstes? Nach diesen 10, ja. Klingt jetzt komisch. Weiterhin am Thema bleiben.
Nein, das ist nicht komisch.
Was es denn ergibt, das sehe ich dann, das kann ich jetzt nicht heute sagen. Also ich will nicht Schreinerin und Zimmer, Häuser besser isolieren. Aber ich bleibe sicher an der Thematik dran. Und ich würde auf dem Sterbebett sagen, ich habe gemacht, was ich habe können. Und dann zufrieden gehen. Und nicht denken, oh, selbst hätte ich noch sollen. Und bezüglich Klima, habe ich die Vorstellung, also ich dann mal kann sagen, ich habe gemacht, was man hätte müssen, was ich habe können. Ich bin nicht gemein gewesen oder feig und habe nichts gemacht. Und dann tschüss. Und da, wenn sie so rauskommt, dann ist das eine schöne Errungenschaft.
Würden Sie mit all dem Wissen, was Sie heute haben, etwas anderes machen in Ihrem Leben? Oder etwas früher anfangen?
Ja, natürlich. Da würde ich sagen, allen diesen Wissenschaftlern, die heute uns zu Recht einen Spiegel vorheben, wie schlimm es ist, wieso haben sie uns das nicht früher gesagt?
Mhm.
Weil die Wissenschaft hat ganz, das ist Kritik an der Wissenschaft, hat ganz lang studiert und wissenschaftlich gearbeitet und hat nicht gesagt, was die Folgen sind. Wenn wir in der Nationalrätlichen Kommission Hearings hatten von Wissenschaftlern, und am Schluss habe ich gefragt, und was heisst das, was müssen wir machen? Unsere Aufgabe haben wir jetzt gemacht. Und da finde ich, das nervt mich heute noch, dass sie nicht genauer gesagt haben, welche Massnahmen es würden helfen. Aber das ist jetzt auch eine andere Generation gewesen hier, und die heutigen machen es zum Glück, weil sie unterdessen ja das Katastrophale daran sind und auch nicht untergehen wollen, oder?
Mhm.
Aber früher hat die Wissenschaft ihre Aufgabe nicht gut wahrgenommen. Das sage ich. Aber das ist jetzt ein Vorwurf, der eh zu spät ist, oder?
Ja, aber das ist ein Vorwurf. Oder? Und wenn Sie jetzt das Wissen hätten gehabt damals, was hätten Sie denn anders gemacht?
Ja, ich hätte mir gerne von denen sagen lassen, das CO2 muss haben. Das hat man früher noch nicht gesagt. Und heute Wunschdenken wäre, dass man nur noch Leute wählt, die das Thema erfassen. Die anderen würden gar nicht mehr zugelassen. Das wäre doch gescheit. Die, die sagen, es ist kein Problem, auch in einer Demokratie, die können wir nicht brauchen, in der Regierung und im Parlament. Aber das ist jetzt das ist ein bisschen eine Luftblase, wo ich sage. Aber das wäre ein Ansatz.
Mhm.
Weil es geht ja, wenn man die Bundesverfassung lässt, geht es darum, um den Erhalt von unseren Lebensgrundlagen. Und wenn jemand da nicht bereit ist, dann hat er auch nichts verloren in der Partei und irgendwo. Ist ein bisschen krass. Ist mir schon bewusst.
Ist ein bisschen krass, und wenn man es natürlich systemisch anschaut, aber eben, wir sind ja da kein Polit-Podcast und gehen jetzt gross, obwohl wir sehr politisiert haben. Aber nein, ich kann mir vorstellen, oder jetzt gerade in dieser Situation, wo wir jetzt gerade uns drin befinden, wo Krieg herrscht, wo Angst und unsere Sicherheit drin ist, wo auch es schwieriger wird, irgendwie alles aus dem eigenen Portemonnaie rauszuzahlen, wo Firmen auch unter Druck stehen, wo der Wandel da ist, der komplette Wandel. Ich meine, also, Wir reden ja nicht nur vom Klimawandel, sondern wir reden von allem, was sich gerade transformieren ist, dass das irgendwo durch, dass andere Menschen andere Prioritäten setzen.
Ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen, vielleicht haben ja zu wenig Vorstellungsvermögen, Priorität haben, unseren Planeten kaputt gehen. Wirklich, das kann ich mir nicht vorstellen. Die würde ich schütteln, wenn es solche gäbe. Aber das Ego ist bei Teilen halt grösser und die, da habe ich keine Macht, um die jetzt noch mehr zu schütteln. Da hänge ich an den demokratischen Möglichkeiten, die Mehrheiten im besten Sinn zugunsten von einer zukünftigen Planet sind. Und da haben alle, die jetzt zuhören, die haben die Möglichkeit, um mitbestimmen, zum aktiv werden. Unser Film beweist ja, dass die Zivilgesellschaft einen grossen Einfluss hat. Und die Leute, die diesen Film sehen, die müssen nicht depressiv werden, sondern sie müssen sich einsetzen für das, was möglich ist.
Sie hat vorher schon mehrfach mal ein wunderschönes Schlusswort gesagt. Und ich habe gleich noch zwei Fragen. Einfach, weil ich ihr das Feuer so noch mal gerne möchte thematisieren. Wie glücklich sind Sie gerade im Moment?
Ich bin glücklich, weil ich in meiner Position viele Möglichkeiten habe und die wahrnehmen kann.
Ja. Ist das eine Grundlage für glücklich sein?
Unter anderem, ja. Gehört dazu. Die Möglichkeiten, die man hat, einen Hoffnungsschimmer zu sehen und sogar noch wissen, in welche Richtung und was man machen kann. Und das habe ich.
Und die eigenen Freiheiten zu haben.
Ja, das ist schon noch eine Zuversicht, wo meine Hoffnung bleibt und wo auch als Beispiel kann sagen, jedes hat Möglichkeiten. Und das ist noch schön zu wissen. Ob man es packt, das liegt dann nicht mehr in meiner Macht. Aber dass viele, die zulassen, sagen, aha, ist wahr, eigentlich habe ich doch wollen und jetzt mache ich es.
Was wünschen Sie sich für unsere Gesellschaft?
Dass wir es noch schaffen, den Planeten zu retten.
Und wem oder was widmet Sie Ihre Zeit ganz konkret in den nächsten paar Wochen?
Ja, da gibt es verschiedene. Da gibt es die Privatzeit und da gibt es die Klimaseniorinnenzeit. Und bei der Klimaseniorinnenzeit geht es um, gerade jetzt in der nächsten Zeit, um Öffentlichkeitsarbeit wie in den letzten Jahren.
Und privat?
Und privat geht es auch darum, dass ich mir gut schaue. Das war aber auch in der letzten Zeit gewesen, dass ich mit meinem Partner Zeit habe, schön haben zusammen. Und da hat gar nichts jetzt geändert in diesen 10 Jahren.
Schön. Liebe Grüße und alles Gute. Danke vielmals für das schöne Gespräch. Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen können. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Ei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.